Danke vielmals. Merci für die Vorstellung und für die Einführung. Ich finde es cool, dass du das angesprochen hast, weil mir ist ein paar Mal ein bisschen durch den Kopf gegangen, was sage ich eigentlich gerade in dem Moment, wo ich anfange. Und ich habe das Gefühl gehabt, es ist gerade etwas Ähnliches, was du gesagt hast. Ich bin noch nicht so mega lange mit Jesus unterwegs. Und es ist mir eine riesengroße Ehre, dass ich heute Morgen hier da sein darf und euch das Wort weitergeben. Und gleichzeitig ist es mir manchmal auch ein bisschen ein Rätsel, wie ich überhaupt hier landen konnte, weil ich habe nicht ein Leben gelebt, das irgendwie würdig ist, dass ich so etwas machen kann. Aber das ist eigentlich nur pure Gnade. Pure Gnade von Jesus. Und mehr dazu kommen wir noch später. Gleichzeitig ist es auch ein grosser Mut von einem starken Leiter. Der Matthias hat gesagt, probier's doch einfach mal. Und ich habe gesagt, also komm, lassen wir uns auf das Abenteuer ein. Fasziniert von Jesus bin ich auf jeden Fall. Und ich habe etwas mitgebracht heute, und zwar ein Buch in der Bibel, das ich extrem faszinierend empfinde, der Daniel. Das heisst, wenn du deine Bibel dabei hast, dein Notizzettel, irgendetwas, dann schlägt die Bibel auf. Beim Daniel, das ist irgendwo Seite 600 irgendetwas wahrscheinlich in meiner Bibel. Und ich möchte das Thema nur ein bisschen anschneiden. Ich möchte nicht eine Buchvorstellung machen oder etwas, nur ein bisschen anschneiden und dann auf einen Aspekt eingehen, der mich besonders fasziniert. Also, wenn du schon ein bisschen länger mit Jesus unterwegs bist, dann kennst du die Geschichte von Daniel wahrscheinlich ein bisschen. Die handelt dort ungefähr 600 vor Christus, wo das babylonische Reich immer mehr Einfluss gewinnt und immer grösser wird und schlussendlich der babylonische König Jerusalem angreift und das Volk Israel wird ins Exil verschleppt. Die Prophezeiung von Jeremia wird langsam wahr. Verschleppung, die funktioniert so etappenweise und es fängt an mit der Elitenschicht, mit der Oberschicht, wo auch eben der Daniel dazugehört und seine vier Freunde, quasi die Hauptcharaktere von diesem Buch. Und sie werden verschleppt und werden auch zwangsausgebildet. Also der König, der babylonische König jetzt das Mal, der sagt sich, ich will die besten Leute von diesem Volk, die Adeligen, die Blaublütigen, die gut ausgebildet sind, die gut aussehen, die lernfähig sind, die will ich mir schnappen, für meinen königlichen Dienst, für mich persönlich zu dienen. Und der Daniel und seine Freunde, die haben auch dazugehört und sie sind ungefähr etwa 3 Jahre lang durch eine Zwangspropaganda gegangen, also es war wahrscheinlich etwa so, stellen wir das so vor, man hat das alte Mindset ausmerzen, was sie gelernt haben, was sie hatten und etwas Neues rein. Wahrscheinlich auch, wie tun wir unsere Götter anbeten, wie tun wir unserem König dienen und so weiter. Und extrem spannend fing ich an dieser Geschichte, wie der Daniel und seine Freunde, ich nehme an, die waren ungefähr etwa 15 Jahre alt, wie die dann schon fähig waren, dieser Propaganda standzuhalten, zu widerstehen, nicht in ihrem eigenen Herz, ihren eigenen Überzeugungen plötzlich wegzugeben und nachher etwas Neues zu machen daraus. Und das ist das, was mich extrem fasziniert. Wir lesen im Kapitel 2 zum Beispiel vom Buch Daniel, wie der Daniel immer wieder voller Weisheit und voller Einsicht ist auftreten. Oder? Also ich finde es noch spannend, das von einer menschlichen Seite anzuschauen, das ist übrigens auch so, wie ich die Bibel lese. Ich stelle mir immer vor, was hat die, das war ja ein Mensch gewesen. Was hat die Person gedacht? Was ist abgegangen im Kopf von dieser Person in dem Moment, wo sie etwas gemacht hat oder etwas gesagt hat oder etwas riesengroßes nachhaltig verändert hat? Und der Daniel ist immer wieder aufgestanden gegen die Kultur, wo eine Schreckensherrschaft war. Also du musst dir das vorstellen, für das Anbeten, für das, was wir heute Morgen machen, für das Anbeten vom lebendigen Gott, ist man nicht nur getötet worden, sondern man ist verstückelt worden. Und das Haus ist verbrannt worden. Also es war eine extreme dämonische Kultur dort. Und der Daniel hat immer wieder können mit sehr viel Geschick, mit sehr viel Taktgefühl, eben Weisheit und Einsicht können aufstehen und hat die Kultur verstanden, hat können reden und einen Gegenvorschlag bringen, wo er Umstände verändert hat und extrem viele Leute auch gesegnet hat. Und relativ am Schluss von Kapitel 2 begegnet er auch das erste Mal dem König persönlich, dem König Nebukadnezar, der so paranoid ist, wie er war. Er hatte einen schrecklichen Traum und hat all seinen Zauberer und Magier gesagt, hey, ihr müsst mir den Traum deuten, aber ich vertraue euch nicht. Ihr müsst mir zuerst sagen, was es für ein Traum ist und ihn erdeuten. Und das hat natürlich niemand können. Und die sind alle reihenweise umgebracht worden vom König persönlich, bis sie dann auch beim Daniel und seinen Freunden sind angekommen, weil die jetzt zu der gleichen Schicht gehört. Und dort ist der Daniel können auftreten und sagen, hey, bring mich zu dem König und ich deute ihm den Traum, weil er hat darauf vertraut. Gott hat ihm die Fähigkeit gegeben, Traum zu deuten und Interpretationen zu sehen. Und er hat voll darauf vertraut, er hat es nicht gekannt in dem Moment. Er hat es nicht gewusst in dem Moment. Er hat einfach gesagt, okay, gang. Ich glaube darauf, dass Gott das macht. Ich glaube darauf, dass er mich brauchen kann. Und ich glaube daran, dass es gut wird kommen. Und mich fasziniert das extrem, wie schon gesagt, der Daniel war ziemlich jung, ist recht lang durch eine sehr spezifische Ausbildung gegangen, die wirklich zum Ziel hatte, ein neues, schlechtes und ungesundes Mindset reinzudrücken. Und er konnte widerstehen, er konnte seine eigenen Überzeugungen nicht klein beigeben und die einfach wegrühren. Und das fasziniert mich extrem. Der Daniel muss ein extrem starkes, zementiertes, betoniertes Fundament haben. Und zwar in einer Beziehung mit Gott. Und zwar in einer sehr aktiven und täglichen, alltäglichen Beziehung mit Gott und in der Schrift. Er ist wahrscheinlich sehr beeinflusst worden vom Dienst von Jeremia. Er hat die Schriften studiert und er hat es auch verstanden. Es steht, er hat es nicht nur gelesen, er hat es verstanden. Und schlussendlich hat es auch dazu geführt, dass er dann 70 Jahre später zum mittlerweile dritte König, wo er dient hat, gegangen ist und gesagt, hey, die Zeit ist abgelaufen, lass mein Volk gehen. Und heute möchte ich diesen Aspekt anschauen, ein bisschen. Das Fundament, das der Daniel wahrscheinlich hatte. Und ich glaube, ein Fundament, das wir als Christen, als Nachfolger von Jesus, als Jünger auch brauchen. Weil Jesus hat gesagt, geht raus und seid Salz und seid Licht. Aber ich glaube, das geht nicht ohne ein wirklich starkes, betoniertes und zementiertes Fundament. Und mich fasziniert es extrem. Das Alte Testament ist voll von Geschichten, von absolut faszinierenden Charakteren, die erfüllt waren mit dem Heiligen Geist, die Grossartiges gemacht haben. Und noch viel mehr fasziniert mich, dass das eigentlich Vergangenheit ist und dass das ein alter Bund ist. Und dass wir heute in einem neuen Bund leben, oder? Das kennst du, mit drinnen ist Jesus gekommen, jetzt ist etwas anderes als dann. Und Jesus hat die Dynamik zwischen Gott und den Menschen nachhaltig verändert. Nachhaltig verändert, wo früher der Heilige Geist ab und zu auf ein paar ausgewählte Personen ist gekommen und dann grossartige Sachen gemacht hat. Also wir haben Mose, wir haben Josef, wir haben Daniel und so weiter. Ist der Heilige Geist heute da und er geht nicht mehr weg. Jesus hat gesagt, ich muss gehen, dass jemand besser kommen kann. Und der Heilige Geist ist hier. Er bleibt, es hat sich verändert von einer Besucherkultur zu einer Wohnkultur. Er ist hier auf der Erde und er geht nicht weg. Und etwas hat sich auch noch verändert, wo früher Gesetzmäßigkeit, also das Befolgen, das sehr spezifische Befolgen von den 10 Geboten und das, was Gott gesagt hat, zu seiner Ehre geführt hat, zu seinem Herz geführt hat, ist Jesus gekommen und hat das durch seine Gnade komplett ins Lächerliche gezogen. Da sind wir wieder bei dieser Gnade. Gnade ist etwas, das komplett unverdient ist. Ich glaube, ich habe das sogar aufgeschrieben in meinem Predigtext. Was ist Gnade? Gnade ist, wenn es in deiner Macht steht, jemanden für etwas zu bestrafen, was er verdient hat. Aber du machst es nicht. Gnade ist das, was passiert ist, wo Jesus ist gekommen und gesagt hat, ihr seid alle so schlecht, aber ich zahle für euch. Gnade ist das, was passiert ist, wo der David in der Höhle war und endlich am Saulus gegenüber ist gestanden. Und er hat geschlafen und er ist mit seinem Messer da gewesen und hat ihn leicht töten und er hat es nicht gemacht. Das ist Gnade, das ist etwas Unverdientes. Es ist etwas, was du dir nicht erarbeiten kannst. Es ist etwas, was geschenkt ist. Und manchmal frage ich mich ein bisschen, ob wir in unserer Kultur Probleme mit Geschenken haben. Ich habe dort ein paar lustige Erfahrungen gemacht. Ich bin Student, ich studiere. Und manchmal, wenn wir eine Pause haben, dann gehen wir in die Cafeteria einen Kaffee holen. Und ich lade gerne Leute aufs Kaffee einladen, wenn ich ein cooles Gespräch mitnehmen kann. Und ich habe etwa, ich sage, 3 von 5 Leuten habe ich gefragt, darf ich dir deinen Kaffee zahlen? Ich möchte das gerne machen. Und 3 von 5 Leuten haben wirklich gesagt, nein, das möchte ich nicht. Und das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Sind wir hier in der Schweiz nie, sind wir so Selfmade-Leute, die sagen, hey, wenn ich mir so arbeite, dann bin ich jemand. Wenn ich es selber mache, dann ist es gut, ja nicht Hilfe annehmen. Weil Hilfe annehmen ist schwach. Und was ist, wenn die Gnade, die Jesus uns gegeben hat, vielleicht etwas Ähnliches auslöst? Irgendwie, habe ich das verdient? Ist Jesus wirklich auch für mich hierher gekommen? Hat Jesus wirklich auch für meinen Preis gezahlt? Oder sind wir immer noch mit unserer Vergangenheit ein bisschen am Liebäugeln und sagen, ja, ich bin ja schon schlecht gewesen irgendwie. Und ich finde es spannend, im Epheserbrief, einer von meinen Lieblingsbriefen. Ich habe noch nicht die ganze Bibel so richtig durchstudiert, aber das ist momentan mein Lieblingsbrief. Wo der Paulus völlig in einer Faszination, es ist ein Stück Poesie. Er beschreibt es ziemlich gut, das Mysterium von Jesus als Repräsentant der Menschheit zu beschreiben. Und er ist extrem leidenschaftlich in seinem Gebet und er wünscht sich, dass jeder sehen kann, wie komplett eingebunden wir in Jesus sind. Also wieder, wenn du deine Bibel hier hast, schloss beim Epheserbrief auf, Kapitel 2, Vers 4 bis 7. Das ist ein richtig wichtiger Vers, finde ich, wenn wir über das Fundament von uns als Christen, als Nachfolger von Jesus reden. Streich dir den an mit dem hellsten Stift, den du hast. Ich lese es vor. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich gross. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Es ist unverdient. Wir sind geistlich tot gewesen, weil wir alles falsch gemacht haben, weil wir gesündigt haben. Und es geht weiter. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus, das ist wichtig, zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Wir sind mit Jesus verbunden und wegen dem haben wir einen Platz in der himmlischen Welt. Wenn du dein Leben Jesus abgegeben hast, ganz herzlich dein Leben Jesus abgegeben hast, dann hast du ein Ticket, ein gratis Ticket in den Thronraum von Gott gewonnen. Unverdient. Es ist einfach geschenkt. Du hast das Recht, nahe bei Gott zu sein. Du hast das Recht, mit Gott auf einer Augenhöhe zu sein. In gewisser Maße. Und es ist alles unverdient. Es ist alles geschenkt. Und für uns gibt es eine neue, extrem spannende Perspektive. Weil plötzlich ist es nicht mehr das Ziel, in den Himmel zu kommen. Plötzlich ist der Himmel der Startpunkt. Plötzlich schauen wir raus und sehen, was können wir noch machen. Statt irgendwie mit einem Armuts-Mindset zu denken, wie komme ich denn überhaupt dorthin? Plötzlich haben wir eine ganz neue Perspektive. Wir sind siegreiche Menschen, wir sind nicht arm, wir sind keine Verlierer, wir sind nicht Unterdrückte vom Find, weil er jetzt recht den verloren, wo Jesus am Kreuz gestorben ist und der Tod besiegt hat. Das heisst nicht, dass er die manchmal ein bisschen quälen will, Find. Er kommt immer noch und er kann ein bisschen rumfliegen und ein bisschen mit deinen Gedanken spielen. Aber du weisst es, dass die Stimme von Gott stärker ist und du weisst es, auf was du deine Augen fokussierst. Er hat keine Autorität mehr über dich. Aber du kannst ihm immer noch sagen, komm. Wichtig ist, er hat keine Autorität über dich. Was ich wichtig finde, zum Begreifen, ist, dass der Sieg, den Jesus errungen hat, der war nicht für ihn selber. Jesus ist nicht auf die Erde gekommen, um sich selber gross zu machen. Jesus ist nicht auf die Erde gekommen, für seine eigene Ehre. Er hat gesagt, ich bin hier, um zu dienen. Und Jesus hat den Sieg errungen für dich. Jesus hat den Sieg errungen für uns. Es war ein absolut selbstloser Dienst. Als Repräsentant für die gesamte Menschheit ist er gestorben und auferstanden. Und er hat unseren Preis gezahlt. Und er hat vor allem dient, ich habe es schon angesprochen. Und ich finde es extrem faszinierend am Schluss vom Evangelium, wo Jesus so seine letzten Worte gesagt hat, hat er gesagt, hey, es war mega cool mit euch und ich liebe euch extrem. So eine coole Zeit zusammen gehabt, ich habe euch so gern. Aber ich muss gehen. Ich muss das Feld räumen, weil jemand Besseres kommt. Jesus hat das Feld geräumt für den Heiligen Geist, dass die Präsenz vom Heiligen Geist kann kommen, ein Stückchen Gott, das hier auf der Erde ist. Ein Stückchen Gott, das in dir drinnen möchte leben und zu dir möchte reden. Und sobald du dein Leben Jesus abgegeben hast, fängt der Heilige Geist an, in dir zu wohnen und dich zu verändern und dich zu führen und dich zu leiten. Und eine der ganz grossen Offenbarungen für mich persönlich, die ich in der letzten Zeit hatte, also letzte Zeit, das sind etwa anderthalb Jahre, anderthalb Jahre, wo ich mit Jesus unterwegs bin. Also es ist eine ganz junge Beziehung. Und eine der ganz grossen Offenbarungen, die ich hatte, die ich eigentlich wie schon gewusst im Kopf, aber nicht gewusst im Herz. Oder manchmal braucht es irgendwie ein bisschen, Das ist eigentlich falsch. Ich glaube nicht, dass wir mit Kopfwissen so viel uns reinsteigern können, dass es irgendwann ins Herz kommt. Ich glaube, es muss mit dem Herz zuerst sein. Und eine der grossen Offenbarungen ist, dass Gott eine Beziehung ist. Wir sind geschaffen, der einzige Grund, warum wir existieren, ist, weil Gott eine Beziehung wollte haben. Er wollte seine Liebe weitergeben. Er wollte eine Beziehung führen. Und etwa vor anderthalb Jahren, ich habe es schon fast ein bisschen angesprochen, vor anderthalb Jahren hat sich das bei mir drastisch verändert, als ich die Beziehung mit Jesus angefangen habe. Es hat sich drastisch verändert. Plötzlich hatte ich einen Hunger. Plötzlich hatte ich ein Verlangen. Und zwar nach Sachen, die im ersten Moment ein bisschen speziell waren. Ich hatte einen Hunger, das Wort zu lesen. Ich hatte einen Hunger, die Bibel auseinanderzunehmen und zu studieren und aufzuessen und aufzusaugen und einfach zu lesen. Ich hatte ein Verlangen, nach meinen eigenen Taten, nach meinen eigenen Sündentaten umzukehren. Nach den Sachen, die ich falsch gemacht habe, umzukehren. Gnade von Jesus ist alles, was wir brauchen und er hat uns schon komplett vergeben, aber wir können selber auch etwas dazu beitragen, dass wir es nicht immer und immer und immer wieder machen, das, was eben nicht so gut ist. Jeder hat seine eigenen kleinen Sachen. Für mich war es zum Beispiel eine ganz grosse Sache, Pornografiesucht. Und ich habe sehr viel selber können und müssen dazu beitragen, dass es nicht immer wieder dazu kommt, dass ich mich selber in eine Versuchung bringe. Also wir können selber etwas dazu beitragen. Die Umkehr ist ein sehr wichtiger Aspekt, wenn wir ein Leben mit Jesus anfangen. Wenn wir anfangen, eine Beziehung mit Jesus zu leben. Und ich habe lange gedacht, wo das Feuer ist plötzlich kam, jetzt habe ich Jesus gefunden. Jetzt habe ich Gott gefunden. Aber mittlerweile habe ich fast das Gefühl, es ist umgekehrt. Zwischendurch ist das Königreich von Gott irgendwie umgekehrt als das, was wir uns hier auf der Welt vorstellen können. Weil alles, was ich gemacht habe, wenn ich mir das so überlege, ist mein Herz hergegeben und gesagt, Jesus, hier bin ich, nimm mich, ich will dich, brauche mich, wenn du mich möchtest. Und er hat es wollen. Alles, was ich gemacht habe, ist mein Herz aufgegeben. Wegen dem hat mich das wie so ein bisschen zu einer kleinen Erkenntnis gebracht. Ich glaube nicht, dass wir mit dem Kopf voran, und mit dem Kopf meine ich nicht der Schädel, ich meine intellektuelles Wissen, ich meine ein Studium, ich meine einen akademischen Grad oder so. Ich glaube nicht, dass wir mit mehr theoretischem Bibelwissen ins Königreich von Gott hineinkommen. Ich glaube, es geht mit dem Herz zuerst. Und lustig für mich, ich bin ein extrem rationaler Denker, ich studiere Elektrotechnik, das ist Rationalität pur. Lustig für mich ist, dass mit dem Herz zuerst die Rationalität gefolgt hat. Also viele Sachen sind extrem logisch für mich. Und das finde ich so faszinierend, Gott kennt das so persönlich. Und er hat gesagt, Jan, merci für dein Herz, hier ist Logik. Und er weiss, dass ich das gerne habe. Und ich probiere immer, für mich ist, ich meine, das wissen wir ja seit dem Kigo, dass Gott eine Beziehung ist, red zu ihm, oder er will mit dir zusammenleben. Und ich probiere, dass mir das sehr geholfen, wenn ich das probiere, zu vergleichen mit irdischen Beziehungen. Eine Beziehung mit deinem Partner, Ehefrau, Ehemann, Freund, Freundin, was auch immer. Von was lebt eine Beziehung? Von gegenseitiger Zeit. Zeit miteinander verbringen. Es geht nicht, dass wir eine Beziehung leben und einmal in der Woche für 2 Stunden ganz intensiv Zeit miteinander verbringen. Und dann das Gefühl, hey, es funktioniert immer. Oder Zeit, gemeinsame Zeit ist ein Kraftstoff für jede Beziehung, die essentiell ist. Ohne geht es fast nicht. Es braucht gegenseitige Zuneigung. Es braucht einen ehrlichen Austausch, damit man eine intime Liebesbeziehung führen kann. Und Jesus sehnt sich so extrem danach, nach Menschen, die sein Herz öffnen, dass er mit ihnen eine intime Liebesbeziehung führen kann. Und ich habe es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Meine Beziehung mit Jesus ist extrem jung. Also ich habe überhaupt keine abschließende Message, die ich dir geben kann, sagen, so sieht es aus. Und ich glaube sogar, es ist extrem individuell, die Beziehung mit Gott. Wie jede Beziehung, jede menschliche Beziehung extrem individuell ist. Aber ich habe im Verlauf von diesen Monaten, ich kann nur von Monaten reden, als ich mit Jesus unterwegs bin, gemerkt, ich kann auch meinen Part dazu beitragen. Oder? Es ist ein Geben und ein Nehmen. Eine Beziehung lebt von Gemeinsamkeit. Eine Beziehung lebt von dieser Dynamik zwischen 2 Parteien. Und ich habe gemerkt, dass ich 3 Sachen drei Sachen kann machen, um die Beziehung immer wie aktiver zu leben und vor allem auch im Alltag aktiv zu leben, dass es nicht aufhört, dass es immer wieder genährt wird. Und ich möchte diese drei Punkte einfach geben. Und wenn du die cool findest, schreib sie auf. Wenn nicht, dann schiesse sie einfach weg. Also so wie es im Thessalonicher steht, prüfe alles. Und das, was cool ist, behalte. Das, was nicht cool ist, tue es weg. Mir hat es extrem geholfen und ich möchte es dir weitergeben. Vielleicht hilft es dir auch. Das Erste, red jeden Tag mit Jesus. Ich rede nicht unbedingt von einem, es ist Betten, was ich meine, wir reden vom Betten. Aber red mit ihm wie mit einem Beziehungspartner. Hey, was beschäftigt dich? Mega schön, dass du da bist. Ich probiere immer ein bisschen früher aufzustehen, dass ich mit Jesus ein bisschen Zeit verbringe und ich hocke an meinen Schreibtisch und sage, Jesus, danke, dass du da bist. So ein Privileg irgendwie, dass wir direkt mit einem König, mit einem Retter, mit einem Herrscher direkt face-to-face reden und dass er sich gerne die Zeit nimmt, irgendwie mit dir an den Tisch zu hocken. Red jeden Tag mit Jesus. Reden bedeutet aber auch hören. Es ist nicht nur, und ich habe diese Sorgen und bitte mach das und es wäre cool, wenn das auch noch ist und wenn noch ein bisschen Zeit hast, das auch noch. Sondern es ist auch hören. Du einfach mal dort sein und einfach irgendwie eine Viertelstunde zulassen und schauen, was passiert. Plötzlich hast du Sachen im Kopf, die weisst, die sind nicht von dir. Reden mit Jesus ist auch hören. Und für mich ist das Beten auch immer ein Anbeten. Also ich sage ihm das, was mich beschäftigt, das, was ich vielleicht nicht cool finde, das, was ich mir wünsche. Und ich erinnere mich auch immer selber daran erinnern. Und ihn anbeten für das, was er ist. Und er ist extrem viel Jesus. Er ist König, er ist Herrscher, er ist Freund, er ist Hirt, er ist Zuhörer, Kettensprenger, Erlöser, er ist alles. Du ihn anbeten für das, was er ist, vielleicht auch für dich persönlich. Es ist ein Worship, es braucht nicht immer Musik, um Anbetung zu machen. Anbetung passiert in deinem Zimmer am Morgen früh, am Abendspät, wenn niemand da ist. Das ist die Beziehung mit Jesus. Das Zweite, was mir sehr geholfen hat und was ich immer wieder probiere zu pflegen, ist, verbringe regelmässig Zeit im Wort. Regelmässig, also Bibel lesen heisst Zeit im Wort verbringen. Du regelmässig Bibel lesen. Und ich habe gemerkt, aus eigener Erfahrung, am Anfang ist das wie ein bisschen mühsam. Weil es ein riesengroßer Berg ist und ich weiss gar nicht, wo anfangen. Und ich habe das Gefühl, ich muss das ganze Buch können wissen, aber es hat irgendwie 1500 Seiten und ich weiss gar nicht, wo ich anfangen soll. Ist das Alte Testament denn jetzt noch wichtig oder nicht oder so? Probier es einfach in eine Regelmäßigkeit zu bringen. Wir sind Gewohnheitswesen. Je regelmäßiger, dass wir etwas machen, desto einfacher wird es. Fang mit 5 Minuten an, fang mit 10 Minuten an, aber lies es. Nicht alle sind dazu berufen, Theologie zu studieren. Aber ich glaube, wir sind alle dazu berufen, das Wort irgendwie individuell zu studieren und einfach zu lesen. Das ist das Wort von Gott. Das ist so, wie wir ihn kennenlernen. Und wichtig beim Lesen von seinem Wort finde ich den Kontext. Wir können nicht einen einzigen Bibelvers rauspicken und sagen, das ist Gott. Sondern Gott ist ein ganzes Bild, eine riesengroße Leinwand. Und wir verstehen immer wie mehr, je mehr dass wir von diesem Wort lesen, ah, so facettenreich ist er, das ist er auch noch. So hat er da reagiert. Interessant. Wir lernen immer wie mehr über den Charakter von Gott, je mehr, dass wir uns in diesem Buch drinnen wälzen. Und der dritte Punkt, den ich dir mitgeben möchte, und den finde ich recht wichtig, umgib dich mit Leuten, die ebenfalls von Jesus fasziniert sind. Das habe ich ein bisschen gemerkt. Ich glaube, der Heilige Geist gibt uns jeden Tag ein neues Feuer ins Herz, wenn wir das Wort lesen, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, so ist es wieder neu. Hey, so cool bist du da, so faszinierend, was du gemacht hast, Jesus. Aber ich habe das Gefühl, es braucht auch Leute, Freunde, Gemeinschaft, Community um uns herum, die uns ebenfalls beeinflussen. Die Leute um uns herum beeinflussen uns sowieso. Es kann in diese Richtung gehen oder in diese Richtung. Und ich habe es als extrem wichtig empfunden, dass ich mich mit Leuten umgebe, die ebenfalls von Jesus fasziniert sind. Und ich habe das Gefühl, jede Konversation, die wir führen, mit Leuten, die ebenfalls von Jesus fasziniert sind, hat wie ein bisschen manchmal eine andere Ausgangslage. Wir sagen nicht irgendwie, oh ja, das ist ein doofes Problem, das du hast, das Leben ist halt ein bisschen doof. Sondern mehr so, oh, das ist jetzt wirklich eine grosse Challenge, was für eine Möglichkeit, schnell zu beten. Was für eine Möglichkeit, das schnell Jesus herzulegen und nicht zu preisen für das, was er gesagt hat, dass er macht. Er hat gesagt, mach dir keine Sorgen um dein Geld. Mach dir keine Sorgen, was du morgen anlässt. Mach dir keine Sorgen, was du morgen isst. Und ich glaube, es braucht immer wieder Leute von außen, die uns auch ein bisschen an das erinnern. Für das, was Gott schon gemacht hat, vielleicht in deinem Leben. Dass du dich selber kannst daran erinnern, was Gott in deinem Leben schon gemacht hat. Und das sind die drei Punkte, die ich probiere, jeden Tag irgendwie umzusetzen, die ich probiere, danach zu leben, wo ich gemerkt habe, das hilft mir, die Beziehung mit Jesus jeden Tag ein bisschen mehr zu leben, jeden Tag ein bisschen näher zu kommen. Eine der Herausforderungen unserer Zeit, glaube ich, ist der Informationszugang. Das ist zwar etwas extrem Cooles, dass man schnell ein Handy vornehmen und googeln und man weiss es, aber ich habe das Gefühl, es ist gleichzeitig auch eine Reizüberflutung. Und ich habe das Gefühl, es ist gleichzeitig auch etwas, wo extrem täuschend sein kann. Oder ich rede davon, es ist wirklich buchstäblich im Handumdrehen, kannst du dir jede Predigt anschauen, die irgendwie im Internet ist. Oder noch schnell einen Podcast reinziehen oder so etwas. Und ich glaube, die Gefahr ist, dass wir das verwechseln, dass wir schnell eine Predigt geschaut haben, etwas Christliches gehört haben, um zu denken, das ist jetzt meine persönliche Zeit mit Jesus, die ich verbracht habe. Es gibt so viele christliche Bücher, gute christliche Bücher. Die sind wahrscheinlich alle gut. Aber ich glaube, das Problem ist, dass wenn wir anfangen, noch ein christliches Buch zu lesen, statt die Bibel zu lesen, dann verfehlen wir unser Ziel auch ein bisschen. Unser Ziel ist, Jesus noch ein bisschen mehr kennenzulernen. Und ein gutes christliches Buch, das ist wie ein guter Freund, das kann uns inspirieren, sagen, oh, wow, stimmt, das habe ich, oh, das, so ist er auch, mega cool. Aber es ersetzt das Bibellesen nicht. Und ich habe gemerkt, manchmal haben wir wie Tendenz, wenn wir so viele Predigten gesehen haben, dass wir von Anfang an mehr fasziniert von Leuten sind als von Jesus. Und sagen, hey, oh, schau mal, der Prediger, schau mal, was er gemacht hat. Was für ein Christ. Schau mal, die Worship-Sängerin, die bis in ihren Tod im Sterbebett noch schnell ein Lied für Gott geschrieben hat. Was für eine faszinierende Person. Und sage, ja, absolut faszinierend, mega coole Person, aber Leute uns doppelt so fest fasziniert sein von Jesus und was er gemacht hat. Und ich glaube, das brauchen wir für das Fundament. Ich glaube, das brauchen wir, um die Beziehung zu leben. Und ich möchte langsam, bist du ein bisschen überziehen? Sorry. Ich möchte langsam meine letzte Viertelstunde abbrechen. Nein, es geht nicht mehr so lange. Einen kurzen Ausblick möchte ich geben. Das sprengt den Rahmen von dieser Predigt, alles das noch anzuschauen. Aber einen kurzen Ausblick. Was machen wir denn mit diesem Fundament? Wo gehen wir her, wenn wir das Fundament haben vom Nathaniel? Und ich finde eben wegen dem genau die Geschichte so faszinierend, weil er seine Kultur nachtragend, massgebend beeinflusst hat. Und zwar, weil er absolut das Fundament in Gott hatte und gleichzeitig auch den Spagat konnte schaffen, die Kultur zu verstehen, in der er drin lebt. Und ich habe wieder einen Bibelvers für dich. Kannst wieder umblättern, wenn du deine Bibel hier hast. Matthäus 28, 18, wenn du den noch nicht angestrichen hast, der ist ebenfalls noch wichtig, finde ich. Jesus ist nicht einfach gegangen und hat gesagt, es war cool, go. Jesus hat gesagt, hey, und hier habt ihr noch etwas, was ihr könnt machen, was ihr könnt schaffen. Matthäus 28, 18 bis 20. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Also Jesus ist gegangen und hat uns drei Sachen zum geben. Wir sollen gehen zu Jüngern machen, wir sollen taufen und wir sollen lehren. Und ich glaube, manchmal wird das ein bisschen verwechselt mit, ja, aber ich bin ja nicht Missionar. Ich gehe ja nicht auf Tadschikistan. Ich sehe ihn gerade nicht, Joni. Darf ich vorschlagen, dass du dein eigenes kleines Missionsfeld an deinem Arbeitsplatz hast? Oder in deiner Schule? Bist du Lehrer? Oder bist du einfach sonst Mitarbeiter? Bist du Student? Bist du Schüler? Du hast dein eigenes kleines Missionsumfeld, wo du das Licht von Jesus kannst an deinen Arbeitsplatz gehen. Und du musst keine Angst haben. Jesus hat gesagt, wir sollen in die Welt gehen, weil ihm alle Macht gegeben ist. Oder er hat gesagt, mir ist alle Macht gegeben, wegen dem schicke ich dich. Es ist nicht so, dass wir wegen unserer eigenen Autorität oder wegen unserem eigenen Einfluss gehen wollen. Wir gehen, weil Jesus uns schickt. Weil wir das Fundament haben. Es ist nicht unsere Stärke. Es ist nicht unsere Autorität. Jesus delegiert uns Autorität. Wie einem Polizist Autorität delegiert worden ist. Mit seiner Uniform, mit seinem Badge können wir sagen, halt, Autokolonne, nicht weiter. Er hat überhaupt nicht Kraft, die aufzuhalten. Aber er hat Autorität, die delegiert ist vom Staat. Ungefähr so funktioniert es mit uns und Jesus. Wir gehen in seinem Namen und wir gehen mit dem Heiligen Geist, der in uns lebt. Und ich finde, ein Beispiel von der Geschichte von Daniel, da können wir extrem viel lernen, wie wir die Kultur um uns herum nachhaltig verändern können und beeinflussen. Wir können überall das Königreich von Gott weitergeben. Der Daniel hat dient. Er hat in seiner Lebenszeit drei gottlose Könige dient. Das war eine absolut dämonische Kultur, in der er drin war. Aber er hat es gleich geschafft, den Spagat zu machen und er konnte wirklich von Herzen dienen. Mit dem Fundament, das er in Gott hatte. Und ich wünsche mir das ein bisschen für die Gemeinde. Nicht für die Zehntalkirche spezifisch. Die Gemeinde, alle Christen, alle Jünger von Jesus. Ich wünsche mir das ein bisschen, dass wir über unsere eigenen Wände herauswachsen können. Dass wir Gesendete werden können, dass wir dort, wo wir hergehen, einen Einfluss nehmen können. Dass wir dort, wo wir hergehen, ein Segen sind für andere Leute. Und ich glaube, das ist extrem individuell und spezifisch. Ich glaube, wenn wir das Fundament haben mit Jesus und mit dem Heiligen Geist gehen, dann sind wir automatisch Salz und Licht dort, wo wir sind, durch unsere Taten. Manchmal ist deine Tat die grössere Predigt als deine Worte. Jesus hat uns nicht dazu berufen, in die Kirche zu gehen. Jesus hat uns nicht dazu berufen, zur Gemeinde zu gehen. Jesus hat uns dazu berufen, Gemeinde zu sein. Wir sollen in der Welt einen Einfluss nehmen und Salz und Licht sein. Und sobald du dein Leben Jesus abgegeben hast, ganz im Herzen, von der Heilige Geist an in dir schaffen und wirken und er zeigt dir Schritt für Schritt, was du machen kannst für die Menschen in deinem Umfeld. Lass dich auf ein Abenteuer ein mit dem Heiligen Geist. Das ist manchmal ein bisschen gefürchtig. Das war für mich auch ein bisschen gefürchtig, hierher zu kommen zu reden. Lass dich auf das Abenteuer ein mit dem Heiligen Geist. Er wird dir Möglichkeiten geben, wie du auf deine Umfeld, auf deine Umwelt kannst einen Einfluss nehmen. Und du wirst nicht nur ein Gesegneter sein, sondern auch zu einem Segen für andere werden. Und das ist das, was ich beten für dich. Wenn du Lust hast und es dir wohl ist, dann streck deine Hände aus, mach deine Augen zu. Ich möchte beten für uns als Gemeinde, als Kirche, dass wir unsere eigenen individuellen Missionsfelder entdecken und sehen, in welcher Art dass wir Einfluss nehmen können. Mega spezifisch. Manchmal sind es nur kleine Sachen, wie an einer Putzfrau sagen, hey, merci für diesen Job, es ist immer so sauber. Ich habe das letzte eine Mal gemacht. Ich habe gesagt, hey, merci vielmals, ich bin mega dankbar. Und die war so voll aus dem Häuschen. Ich habe gesagt, das haben wir noch nie jemand gesagt. Die Leute motzen nur, dass ich im Weg bin. Manchmal braucht es nur so viel, so kleine Sachen, dass du kannst zu einem Segen werden für andere. Jesus, ich danke dir für das Geschenk, das du uns gegeben hast. Die Freiheit, die du uns gegeben hast. Ich danke dir, dass du so ein selbstloser Diener bist. Du bist nicht hierher gekommen, weil wir mega cool waren oder mega fehlerlos und sündenfrei waren. Du bist hierher gekommen, um uns wirklich zu retten und wirklich zu zahlen für das, was wir falsch gemacht haben. Und ich bin so fasziniert von dir, wie du das gemacht hast, warum du das gemacht hast und was du genau gemacht hast in dieser Welt. 2000 Jahre später sind wir immer noch fasziniert von dir und von deinem Dienst, von deinem Leben, das nur 33 Jahre war auf dieser Erde. Ich danke dir, Jesus, dass du uns die Freiheit erkauft hast, dass du unsere Ketten gebrochen hast und dass du uns einfach rausschickst und sagst, mach dir keine Sorgen, es ist mein Kampf, es ist meine Autorität, aber geh in meinem Namen. Und das möchten wir machen. Heiliger Geist, ich bitte dich, komm du und erweck du uns von innen raus. Immer wieder neu die Beziehung mit Jesus neu zu entdecken. Es ist so etwas Wunderschönes, so etwas Individuelles, so etwas Persönliches und so etwas Saftiges und Befriedigendes. Danke dir, Heiliger Geist, dass du da bist. Dass du da bist geblieben, ein Stück von Gott, das hier auf der Erde ist, das in uns drinnen lebt. Mach du dich breit. Nimm du Raum ein in diesen Räumlichkeiten hier. Nimm du Raum ein in deiner Kirche. Zeig uns, was wir machen sollen, Heiliger Geist. Jeden Tag. Wir machen es für deine Ehre, Jesus, für dein Königreich. Danke dir, Jesus. Amen.